Freunde, buongiorno, der Steffen hier, Abseits der Fußball-Podcast. Heute Folge 232, natürlich mit dabei unser lieber Freund, Moderator, Host Björn, Francesco Untiet. Und es ist uns eine große Freude, eine große Ehre. Er ist ein mega erfolgreicher Podcast, er hat einen großartigen Gerichtspodcast, er hat großartige Fußball-Podcasts. Er ist jetzt schon 6, 7, 8 Mal zu Gast gewesen beim Doppelpass, beim Dopa, dem Fußballformat in Deutschland. Basti Red, heute unser Gast. Wir reden natürlich über die Frankfurter Eintracht, über die Nationalmannschaft, über die Lage der Bundesliga, über die Lage des Fußballs und vieles, vieles mehr. Lehnt euch zurück, genießt diesen Podcast. Abseits der Fußball-Podcast, Folge 232 mit Basti Red. Bam, Alter! Here we go. So, Freunde, buongiorno, Folge 232, Abseits der Fußball-Podcast, heute am 10.09.1936. Wir fangen direkt an, weil wir haben einen absoluten Hochkaräter am Start. Wir haben viele Fragen an ihn. Mit dabei natürlich unser Host, Moderator, und ich möchte sagen, darf man so viel verraten? Frisch vom Friseur und ich habe... Jedes einzelne Haar wurde einzeln massiert. Meine Damen und Herren, bitte Applaus für Björn, Francesco und Untiet.
Hi.
Jawohl. Normalerweise in Fechenheim am Start beim Friseur, heute in Dreieich.
Heute in Dreieich, bei dir in der Nähe, ja.
Yes. Und absolut frisch gewinnert. Ich bin da natürlich, falle natürlich außen vor. Also Björn, Francesco und Untiet, wir freuen uns sehr, extra gerade noch ganz unauffällig das Eintracht-Trikot hin platziert.
Ganz unauffällig. Also,
und Freunde, wir haben einen Gast, da freue ich mich schon ganz besonders. Ich glaube, ich hatte auch schon mal die ein oder andere Anfrage an ihn gestellt. Wir freuen uns sehr, er ist mega erfolgreicher Podcaster, unter anderem ein Gerichtspodcast. Er ist mega erfolgreicher Fußballpodcaster. Er ist, und das ist der absolute Ritterschlag, ich glaube jetzt schon 6, 7, 8 Mal beim Doppelpass als Experte zu Gast gewesen. Das ist das Ultimative. Und wir freuen uns sehr, wir haben viele Fragen. Bitte Applaus für Basti Red!
Gute und Grüße, mein lieber Freund, und an die Runde hier.
Holy shit, meine Damen und Herren, Basti Red, ich bin, wow, wir hatten uns, du wirst dich erinnern können, daher auch, hallo YouTube, das Phrasenschwein, was man hier sieht. Wir waren nämlich da, ich glaube, es ist gar nicht so lange her, 6 Monate, 9 Monate, ein Jahr, da wart ihr mit Doppelpass on Tour in der Huha, in der Hugenottenhalle, und wir haben sogar ein Foto mit dir machen dürfen. Und krass, große Freude, lieber Basti. Kurze Frage vorab, lass uns, ich muss jetzt mal kurz den Lanz machen, kurz mal abseits vom Fußball, weil es gerade so ein Thema ist. Darf ich kurz Fragen reinsetzen, weil du bist ja auch ein Medienprofi, das Thema Luke Mockridge. Der wird gerade, Achtung, öffentlich verurteilt. Wäre das, also kannst du das nachvollziehen, was da mit Mockridge gerade passiert? Könnte dir das passieren in deinem Podcast live auf der Bühne, oder ist es was, was dich gar nicht interessiert?
Boah, ich habe das ehrlich gesagt nicht eng verfolgt, sag ich mal. Aber dass der Typ an gewissen Stellen vielleicht nicht ganz sauber ist, habe ich schon so ein bisschen vernommen. Aber ich bin da wirklich nicht im Game, als dass ich dir da jetzt eine direkte Expertise geben könnte. Ich bin bei solchen Themen immer so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich versuche das von mir fernzuhalten, weil ich mich dann vielleicht über beide Seiten aufregen würde. Ich kann dazu, wie gesagt, nichts sagen. Tendenz, die sich bei mir so ein bisschen verfestigt hat, ist eher so, ich würde mir kein Programm von ihm anschauen.
Sehr diplomatisch formuliert. Kommen wir zu Fußball. Basti, gib mir doch bitte mal, du als Fachmann, als Experte, gib mir doch bitte mal eine Prognose. Wir hatten jetzt so die ersten Minuten der Eintracht die Saison schon gesehen. Es steht ein bisschen was in den Wettbewerben auf dem Programm. Was glaubst du, wo sehen wir, wenn du in deine Glaskugel schaust, die Eintracht in den Wettbewerben am Ende der Saison? Hast du schon eine Tendenz?
In jedem einzelnen Wettbewerb, meinst du? Mhm. War zweiter Spieltag, sehr schwer zu sagen. War ja sowieso so, dass man mit großen Fragezeichen in die Saison reingegangen ist, was mit dem Trainer ist, wie die Mannschaft sich darstellen wird, wie der Spirit sein wird. Und bis jetzt bin ich sehr zufrieden, aber es sind, wie gesagt, auch erst 3 Pflichtspiele gemacht. Und für eine seriöse Prognose ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh, aber wenn du jetzt unbedingt eine von mir willst, dann würde ich mal sagen, die Eintracht landet im internationalen Geschäft in der Bundesliga, übersteht die neue Vorrunde der Europa League und kommt im Pokal ins Halbfinale.
Ja, wenn du zwischendurch dazwischen, hau rein, du weißt Bescheid.
Ja, genau. Ja, also ich sehe es ähnlich. Ja, also ich habe ja, ich glaube, wir haben auch drüber geredet. Mhm. Ich hatte ja auch gesagt, die Eintracht sehe ich so auf Platz 5, ungefähr 5, 6. Und ja, das stimme ich ihm vollkommen zu. Passt. Unterschreibe ich. Wenn wir so am Ende der Saison spielen und landen, alles gut.
Absolut. Was ist, Basti, ist bei dir eher der Wunsch UEFA-Pokal oder eher Champions League? Wir haben das auch ab und zu mal hier als Thema. Was wünschen wir uns? Was wünschen wir uns als Fans? Was wünschen wir uns finanziell? Gehst du eher in Richtung UEFA-Pokal oder gehst du eher in Richtung Eintracht in der Champions League allein wegen der neuen Hymne?
Die Diskussion habe ich im Freundeskreis auch öfter. Ich glaube, für Fans ist die Euroleague interessanter, weil man als Eintracht-Fan das Gefühl hat, okay, da kann man, haben wir ja bewiesen, tatsächlich auch ein Wörtchen ganz oben mitreden. Aber ehrlich gesagt, ich bin eher so der Typ Champions League. Ich will einfach in die Champions League. Warum soll ich nicht in die Champions League wollen? So, also am Ende glaube ich auch, dass du die in der Champions League Wettbewerbsvorteile in der Bundesliga erschaffen kannst durch die Gelder, die da gezahlt werden. Wir sehen es ja, wie weit Dortmund, Leipzig und Bayern der Bundesliga teilweise enteilt sind. Und Champions League ist halt auch krass. Da hast du halt auch ein paar Schiffgegner so und aber wahrscheinlich ist der natürliche Wettbewerb, und auch das ist eine krasse Aussage als Eintracht-Fan, die treffen zu können, die Europa League.
Hättest du in der Champions League Mannschaft, wo du sagst, okay, da hättest du Respekt oder Ehrfurcht aus der, oder wärst du ready für jeden Gegner? Also kann die Eintracht auch in der Form, auch wenn es jetzt noch früh der Saison ist, wo du sagst, ey, wir können eigentlich alle wegputzen?
Nee, also ich glaube schon, dass wenn Man City hier auftauchen würde, würden wir schon nochmal gezeigt bekommen, was ein anderes Level ist. Aber es gibt natürlich Gegner mit großem Klang. Aber die hatten wir auch im Europapokal. Am Ende ist es nicht egal. Aber so ein bisschen habe ich auch Bock auf die Champions League, weil ich so das Gefühl hatte, die Champions League-Saison, die wir dann hatten, die erste Champions League-Saison in der Geschichte, die war verbunden mit einer Gruppe, die sich wie eine Euroleague-Gruppe angefühlt hat. Also da war jetzt kein absoluter Baba-Gegner dabei. Und dann hattest du halt die ganze Scheiße da mit Neapel, was sich ja auch blöd angefühlt hat. Also so ein bisschen hat sich der Auftritt in der Champions League unvollendet angefühlt. Ich hoffe, die Eintracht darf da irgendwann nochmal andere Ausrufezeichen hinterlassen.
Wie gefällt dir dieses neue System vom internationalen Wettbewerb? Also brauchen wir das oder kann man mal ausprobieren?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir das alle, und das hat Krasche, glaube ich, auch gesagt, selbst die Vereine und die Spieler, das kann man, glaube ich, noch gar nicht sagen, weil wir es noch nicht gemacht haben. Ich kann es mir vorstellen, dass es am letzten Spieltag echt wirr werden kann und dass wir da eine Abschlusskonferenz mit was
18 Spielen oder so
haben, wo es halt noch um entscheidende Plätze geht und dann, keine Ahnung, ab der 70. Minute du mal kurz Fünfter bist, dann bist du wieder 14. und dann bist du vielleicht wieder Siebter und bla bla. Also so, ich glaube, das wird was sein, was man erst im Anschluss bewerten kann. Ich sag mal, bei der Auslosung hat sich's komisch angefühlt. So, du wirst irgendwie gelost, dann drückt irgendeiner auf den Knopf und am Ende brrp, hast du auf einmal 8 Gegner und denkst, okay, cool. Aber um das wirklich bewerten zu können, muss man es, glaube ich, einmal mitgemacht haben. Aber erste Tendenz ist, wow, schauen wir mal.
Kann aber auf jeden Fall interessant werden, denke ich.
Aber weiß man, wer das ursprünglich initiiert hat? Also gab es da irgendwann mal so den ersten Gedanken oder röchelt das schon länger vor sich hin, dass man sagt, okay, wir wollen, weil das Ursprungsding war ja nicht komplett verkehrt.
Also ich glaube, das geht auch ein bisschen darauf zurück, auf die Super League. Europäische Super League, ja, da musste irgendwas passieren und ich glaube, die UEFA wollte sich das nicht nehmen lassen und wollte so eine Super League Light machen. Gehe ich ganz stark von aus.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das so ein Schritt auf die Vereine zu war, in dem Sinne, ey, ihr wolltet hier an gewissen Stellen ernst machen, wir bieten euch jetzt erstmal so einen ersten Schritt in diese Richtung. Da habt ihr schon mal so ein, also vielleicht ist es auch einfach so eine Gewöhnungsphase für europäische Fußballfans zu sagen, okay, Schritt für Schritt leiten wir euch dahin, dass das halt wirklich irgendwann einfach nur noch eine Liga ist. Und wir gucken mal, weil keine Ahnung, wie gesagt, es wirkt auf jeden Fall nicht so, dass ich sage, okay, wahrscheinlich ist das jetzt der Modus für die nächsten 10 Jahre.
Irgendwie, ja, das stimmt. Basti, hast du manchmal, also jetzt mal, du hast, ich hatte jetzt vorhin nochmal einen Podcast mit dir gehört, der Begriff Plastikclubs ist aufgetaucht. Hast du manchmal den Moment, dass du, also wenn jetzt zum Beispiel Leverkusen kommt oder Leipzig oder Wolfsburg, dass du sagst, wenn ich da nicht so beruflich mit verbunden wäre, würde ich heute auf das Heimspiel verzichten, wenn die kommen ins Stadion?
Weiß ich nicht, muss ich sagen, weil selbst als ich es noch nicht beruflich gemacht habe, war ich dann halt trotzdem in Hoffenheim, habe da Weißwein schon mal getrunken und
So nämlich.
hab genossen, dass da irgendwie 15.000 waren. Aber ich merke bei mir, dass mich das nicht weniger nervt wie immer. So, also es geht auch nicht weg, es tritt keine Gewöhnung ein, es fuckt einfach ab. So, die Eintracht spielt zu Hause in Hoffenheim, jetzt muss man nach Wolfsburg fahren. Das ist schon dann so, dass es anstrengender ist, weil du keinen Bock hast. So, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nach Hamburg fahren dürfte, dann ist es einfach ein ganz anderes Gefühl. Dann bleibst du ein Wochenende dort, du hast eine geile Heimstimmung, geilen Auswärtsblock und es geht vorwärts. So fährst du halt nach Wolfsburg und hoffst einfach nur, dass du da gewinnst und wieder nach Hause fahren kannst. Und genauso ist ein Saisonauftakt gegen Hoffenheim auch. Du hast irgendwie Bock, das Wetter ist geil, alle sehen sich nach der Sommerpause, nach 3 Monaten wieder, jeder ist gespannt auf die Eintracht. War ja auch ein geiles Spiel und alle haben Spaß gehabt, aber es ist halt trotzdem ein Schönheitsfehler, wenn der erste Gegner oder überhaupt der Gegner Hoffenheim heißt und da in dem Gästeblock so viele Leute stehen wie auf meinem Geburtstag. Das ist schon anstrengend, oder?
Ja, manchmal ist es, wie es
Ja.
ist. Ja.
Ich finde auch, diese Clubs, die künstlich erzeugt sind. Ich sage jetzt mal, Leverkusen zum Beispiel ist zwar von Bayer, aber ist ja auch schon ewig lang in der Bundesliga. Ja, und die kann man noch teilweise dazu zählen, aber der Rest, Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim, auch gar keine Gefühle. Basti, am Samstag spielen wir ja gegen Wolfsburg. Und Mamouche fällt verletzt wahrscheinlich aus. Hast du das schon mitgekriegt, oder?
Ja, aber ich habe auch die Meldung danach mitgekriegt, dass das Ziel ist, dass er trotzdem spielen soll.
Dass er trotzdem
Also
spielen soll? Okay, das habe ich noch nicht
ist
gelesen.
noch nicht endgültig entschieden, scheinbar nach den Untersuchungen durch die Mediziner des hessischen Bundesligisten konnte der 25-Jährige bis Dienstag individuell trainieren. Ziel ist bei beiden Spielern ein Einsatz im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Wolfsburg am kommenden Samstag. Also es ist
Das wäre toll.
fraglich.
Das wäre überragend. Ansonsten wäre meine Frage gewesen, wer wäre für dich jetzt der nächste Ersatzspieler für Marmoush?
Ja gut, Matanovic. So,
Matanovic, klar, der
der,
Doppelspitze.
wir haben ja dann endlich mal jemanden in der Hinterhand, falls irgend sich einer verletzt.
Ja.
Aber am Ende ist es wie bei allen Aufstellungen, die man Dino Topmöller irgendwie unterstellt. Man weiß nicht genau. Der hat ja immer sehr viele Ideen. So eine wirkliche Stammelf gibt es ja nicht, sondern es wird immer so viel auf den Gegner eingegangen und auch mal System gewechselt und hier rum verschoben und da. Deswegen könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er mit Etikete vorne alleine spielt und du dann ja, 2 Spieler dahinter hast, wo so ein Halbzehner Mamouche ersetzt, aber ich würde mit
Chaibi
Matanovic
Götze.
gehen. Ja, sowas in der Art, ja.
Ja.
Basti, die Eintracht wurde auch so ein bisschen gefeiert, dass, also auch von mir, dass der Topmöller das zweite Jahr die Eintracht übernehmen darf. Hätte es denn überhaupt dazu eine Alternative gegeben? Also hätte es auch bei dir im Kreis, wurden da Trainer diskutiert, wo man hätte sagen können, okay, wenn der Topmöller gehen sollte, wäre das ein adäquater Ersatz oder gab es jetzt gar keine andere Möglichkeit, als an Topmöller fürs zweite Jahr festzuhalten?
Schwierige Frage, weil ich habe auch irgendwie die Frage für mich nicht beantworten können. Was halte ich jetzt davon, dass die Eintracht an Topmöller festhält? Am Ende fand ich es, glaube ich, gut, weil man damit gezeigt hat, dass man grundsätzlich von dem Weg, den man eingeschlagen ist, überzeugt ist, was mich dann halt auch wieder beruhigt, wenn mir die Verantwortlichen zeigen, okay, Digga, ich habe das und das vor, beruhig dich mal ein bisschen, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle hakt. Wir sind weiterhin von dem Plan überzeugt. Das zeigen die mir damit, dass sie an ihm festgehalten haben. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht so unfassbar konkret über Alternativen nachgedacht, weil man wahrscheinlich auch sagen muss, so unglaublich viele hätte es gar nicht gegeben. Also es gibt den einen oder anderen interessanten Trainer, aber der ist dann wahrscheinlich auch schon vergeben. Das,
Magath
ja,
noch
deswegen, ja, vielleicht war es auch ein bisschen dem geschuldet, dass man gesagt hat, okay, wir probieren es mit Topmöller weiter, weil wir auch keine bessere Alternative finden. Mir wäre auf den ersten Blick halt auch ja, keiner eingefallen. Außer Trainer, die jetzt bei Brighton oder St. Pauli sind, so, dass man da vielleicht irgendwas probiert, aber am Ende ist es wahrscheinlich richtig, an Topmöller festzuhalten, weil ist ja auch immer ein bisschen dauert, bis Spieler sich an einen Verein gewöhnen, an einen Trainer gewöhnen, und dann hättest du jetzt im Sommer wieder von vorne angefangen. Also von daher, zu 1000% bin ich noch nicht überzeugt, aber mehr als letzte Saison am Ende.
Jetzt ist auch noch Kohfeldt weg vom Markt, das ist natürlich, boah.
Der Basti, das wäre ein Grund Kohfeldt gewesen, bei Plastikclubs vielleicht nicht, aber wenn Kohfeldt Eintracht-Trainer geworden wäre, wäre es wirklich eng geworden mit Stadion gehen. Und
so, Kohfeldt ist, also wirklich, ich habe allergrößten Respekt vor diesem Mann und vor seiner Berufsentscheidung. Und
also, all, aber wow. Ich guck ja regelmäßig Fußball 2000, Basti, ja, und ich habe mitgekriegt, wie sehr du Kohfeldt liebst.
Guck mal, das Ding bei Kohfeldt ist, weiß gar nicht, will dem auch gar nicht mehr, weil ich werde immer auf den angesprochen. Ich sage so, Leute, ich habe damals nur eine einzige Frage gestellt im Rasenfunk, in so einem Fußball-Podcast. Mhm. Da war ich mit Jonas Friedrich von Sky und halt den Max vom Rasenfunk, und damals war dieser Kohfeldt-Hype so, bla bla, da hieß es, der soll Dortmund-Trainer werden und bla bla. Gleicher Berater wie Klopp, dies, das. Und ich habe einfach nur gefragt, Leute, woher nehmen die Leute eigentlich die Sicherheit, dass der ein guter Trainer ist? Weil ich das irgendwie nicht gefühlt habe. Und dann habe ich einen riesen Shitstorm aus Bremen bekommen. Dann hat Radio Bremen mich angerufen und gefragt, warum ich einen Trainer nicht leiden kann. Bla,
wow,
dann
hab ich mir, Radio Bremen, okay.
Dann habe ich mir irgendwann einen Scherz draus erlaubt und habe gesagt, ja, beobachten wir doch mal, wie seine Karriere so verläuft. Und aktuell fühle ich mich noch bestätigt, aber meine Ablehnung gegen Kohfeldt ist, glaube ich, nicht so groß, wie die Leute denken. So, ich glaube, das ist ein netter Typ. Ich glaube allerdings, dass der auch so ein bisschen Opfer von dem geworden ist, was in Bremen immer stattfindet, dass die so ihre eigenen Leute so sehr hypen, dass sie nicht raffen, dass auch bei netten Leuten schlechte Trainer dabei sein können. Weil die haben denselben Hype ja auch um Alexander Nuri gemacht.
Ach,
und ja, herzliche Glückwünsche. So hat auch, also so, das ist so, man hat das irgendwie ein bisschen mit Verwunderung beobachtet, wie sehr die den gehypt haben. Man muss dem Berater von Kohfeldt auch eins lassen, der hat das bis heute geschafft, den irgendwie im Game zu halten. Es gibt immer wieder positive Interviews über Florian Kohfeldt. Also der hat auf jeden Fall eine gute Pressearbeit. Und am Ende, wer weiß, es gab ja auch viele Trainer, die mal ein bisschen weg vom Fenster waren, die sich weiterentwickelt haben. Und vielleicht hat er das auch gemacht und kann jetzt zumindest in Darmstadt ja einigermaßen erfolgreich sein. Aber am Ende ist es mir auch egal.
Wäre Kohfeldt, Basti, für dich ein Typ für so Promi-Boxen oder so? Wenn der fragt, dann, und RTL macht ein gutes Angebot.
Ich gegen Kohfeldt?
Ja.
Soll er entscheiden. Das möchte ich.
Das wäre doch mal was. Ja. Fightcard bei Stefan Raab und Regina Halmich.
Das ist jetzt am Samstag hier der Raab gegen Halmich und so. Boah, ist auch so ein Hype. Ja, ja. Ja. Was wollte ich noch? Basti, hast du, lass doch ganz kurz, wo fange ich an? Doppelpass ist natürlich immer ein Thema, aber sag mir doch bitte ganz kurz, also das ist ja wirklich der, also Doppelpass, man sieht es ja auch nochmal, also ist ja wirklich der ultimative Ritterschlag. Du hattest in einem anderen Podcast auch gesagt, wegen der Cappy, das war so ein Thema, aber sag mir doch bitte ganz kurz, wie muss ich mir das vorstellen? Bei dir klingelt das Telefon und die Redaktion vom Doppelpass ist dann und sagt, Basti Röhrt, wir hätten Bock, sei doch unser Gast. Also denkt man da an Prank, denkt man da an Yes, geschafft. Wie ist da so dieser erste Impuls, was war so das erste Gefühl, was du gespürt hast, als die angerufen haben?
Wie soll ich das sagen? Beim ersten Mal war es so, dass ich für jemanden eingesprungen bin, der krankheitsbedingt abgesagt hat. Das heißt, ich saß samstags nachmittags oder abends saß ich auf Toilette und dann kam tatsächlich der Anruf von Pit Gottschalk damals und hat gesagt, ey, hast du Bock für Tobi Escher morgen einzuspringen? Du müsstest halt noch nach München kommen. Und dann saß ich auf Toilette, habe meine Freundin gebrüllt und habe gesagt, ey, wir müssen irgendwie nach München kommen. Ich bin morgen im Doppelpass. Da hatte ich dann Gott sei Dank gar nicht so viel Zeit nachzudenken, weil das war, wie gesagt, Samstagabend erst klar. Dann war ich natürlich schon ein bisschen aufgeregt, habe mich Samstagabend dann noch einigermaßen in den Bundesligaspieltag reingearbeitet, weil die mir auch die Themen vorgegeben haben. Ja, und dann saß ich plötzlich sonntags da und war schon sehr aufgeregt, muss ich sagen. Also es war schon ein anderes Level, wenn du da in diesen gläsernen Aufzug steigst vom Hotelzimmer, fährst runter und denkst, ach du liebe Zeit, jetzt wird's ernst. Und die ersten Minuten waren auch so, dass sie mich in meiner Nervosität bestätigt haben, weil Marcel Reif hat mich direkt unterbrochen.
So, da ging es um Baumann oder um irgendeinen neuen Schalke-Trainer?
Es ging um Manuel Baum, genau.
Ah, Baumann.
Und dann saß ich halt da und war echt aufgeregt, weil der Modus vom Doppelpass ist auch so, da ist viel Werbung, unglaublich viel Sprechzeit hast du nicht. Du musst dir ganz genau überlegen, was du sagst. Da sind 5 Leute. Es ist jetzt nicht so, dass ich in meinen anderen Formaten gewohnt bin, dass wir Themen so lange diskutieren können, wie wir wollen. Sondern da muss es schon in einem anderen Modus sein. Dann habe ich meine erste Aussage machen wollen, dass ich es nicht für eine gute Idee halte, dass Schalke Manuel Baum holt. Und dann hat Marcel Reif mich sofort unterbrochen. Gesagt, was für ein Schwachsinn ich da reden würde, bla bla. Lustigerweise ist Manuel Baum 6 Spieltage später entlassen worden, auch was lustig ist. Ich hätte Marcel Reif dann gerne kurz angerufen und gesagt, na, schmeckt doch nicht so ein dummer Tag. Aber am Ende bin ich immer besser reingekommen. Großen Dank bei dieser Geschichte auch an Stefan Effenberg. So, den habe ich dann immer beim Rauchen dort in den Pausen und vorher so ein bisschen kennenlernen dürfen. Der hat mir schon so ein bisschen die Nervosität genommen, mich an die Hand genommen, dass ich da irgendwie ziemlich schnell reingekommen bin, dann sag ich mal.
Wie war das eigentlich, als du da aufgestanden bist und zum Pokal gerannt bist? Ich kann mich an die eine Sendung erinnern, die habe ich mir nämlich, glaube ich, live angeguckt. Dann bist du aufgestanden, zum Pokal gerannt. War das Euroleague-Pokal?
Genau, ja. Ne? Ist mir im Nachhinein vielleicht ein bisschen unangenehm, weil es übertrieben war, aber in dem Moment haben einfach meine Gefühle mich
übermannt. Ich fand's gut, ja. Was hat aber die Regie so dazu gesagt von Sport 1?
Es war, glaube ich, okay. So, ja? Also Gäste in der Runde haben gesagt, das macht man nicht, das macht man nicht. Vielleicht stimmt's auch, aber Markus Krosch hat dann direkt gesagt, nee, Quatsch, alles gut. Okay, und cool. Konnte dann in der Werbepause auch noch ein Foto mit dem Pokal machen. Aber das war eine Zeit, da hatte man eh das Gefühl, man fährt so einen Film. So, da war es nicht so, dass man großartig reflektiert durch die Welt gelaufen ist, sondern man hat gedacht, in welcher fucking Welt bin ich gerade aufgewacht, dass ich A, im Doppelpass selber sitze, B, die Eintracht einen fucking Europapokal gewinnt. Also wo du wirklich denkst, Alter, das hier ist auf jeden Fall ein richtiger Rausch gerade so mäßig. Und ich glaube, diese Szene hat so ein bisschen gezeigt, da habe ich mich dann auch dazu hinreißen lassen, mein Güte. Es werden alle überlebt haben.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, vielleicht ähnlich, ja.
Ich hätte das Ding, glaube ich, auch abgeleckt, wo du sagst, leck mich da am Arsch nach mir die Sintflut, aber so oft wirst du diesen Moment nicht bekommen. Also
definitiv nicht.
Scheiß doch drauf. Wie ist es denn, wenn du, also du hattest es auch erzählt, du hast dann da beim Dopa hast du die Cappy an und dann, also schreibst du auch Leuten zurück, wenn die, hast du ein Prinzip, wo du sagst, okay, wenn der so und so ausfallen wird oder ab dem gewissen Grad an Shitstorm reagiere ich, oder ist dir das völlig wurscht, wenn der Leute sich, ich glaube, ging um deine Cappy, dass du die anhattest und dass das der klassische Dopa-Zuschauer eine Unverschämtheit fand.
Ja, die Cappy war ein Thema tatsächlich beim ersten Doppelpass. Habe ich so gar nicht erwartet, aber ich habe dann, als ich nach der Sendung am Flughafen war, schon meine Social-Media-Kanäle gecheckt und auch viele Nachrichten von Freunden bekommen und gemerkt, okay, von meinen engen Freunden habe ich irgendwie Lob bekommen, gesagt, ey, hast du gut gemacht, am Anfang warst du nervös, bla bla, scheiß Matze, reif so. Aber dann habe ich schon gesehen, okay, ein weiteres großes Thema ist meine Kappe scheinbar gewesen bei vielen älteren Leuten. Aber ich habe mir vorher schon angewöhnt, nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei anderen Themen, Social Media, YouTube-Kommentare, Twitter-Kommentare, Instagram-Nachrichten. Am Ende ignoriere ich. Das tut mir vielleicht leid für den einen oder anderen, der es nett meint, aber ich ignoriere das. Sobald ich merke, da schreibt einer irgendwie aggressiv, lese ich das gar nicht. Und wenn ich irgendwie ein Feedback brauche, frage ich Leute, denen ich vertraue und sage, ey, war das blöd, war das nicht gut oder wie? Oder hörst du mir vielleicht selber auch nochmal an? Aber wenn du anfangen würdest, nachzudenken, was Werner 33 aus Leipzig von dir hält und du übernimmst das irgendwie in deine Gedanken, dann würdest du irgendwann an einen Punkt kommen, wo du gar nichts mehr machst. Ich hatte das eine Zeit lang bei Fußball 2000, da habe ich so ein bisschen YouTube-Kommentare gemacht. Ich habe halt dann bei mir gemerkt, okay, wenn ich das weitermache, dann werde ich nicht mehr alles sagen, was mir irgendwie auf dem Herzen liegt, weil ich dann keinen Bock mehr habe, das alles mir durchzulesen, weil ich glaube, das kann auch trotzdem jeder bestätigen. Egal, wie viele positive Kommentare man kommt, so negative, übertriebene Beleidigungen, die bleiben halt trotzdem kurz hängen. Und das will ich mir dann einfach nicht mehr geben. So. Und wenn irgendeiner wirklich Kritik äußern will, dann wird er einen freundlichen Weg finden, mir das mitzuteilen. Wenn aber irgendwelche Wolfsburg-Fans, Leipzig-Fans, Hoffenheim-Fans mich bei Twitter beleidigen und so ein Kram. Einfach blockieren. Schauen wir mal. So, überhaupt gar keinen Gedanke mehr daran. Und ehrlich gesagt, das ist, glaube ich, auch der einzige Weg.
Absolut. Wenn Uschi 666 schreibt, wo du sagst, ach, ist jetzt nicht
so. Ja, richtig. Es ist so. Also, was soll ich dazu sagen? So, soll ich jetzt wirklich Zeit investieren und Emotionen, um mich bei Manfred 33 zu entschuldigen? Und sagen, nächstes Mal ziehe ich keine Kappe an, damit du einen besseren Sonntag hast, Bruder.
Liebe Grüße.
Weil das Manfred. Problem ist doch, Manfred, meine Kappe ist doch nicht sein Problem. Aber ich bin auch nicht sein Psychiater.
Das ist
so, halt ich kann Fall. Auch nicht ihm sagen, Bruder, meine Kappe ist für dich gerade nur ein Stellvertreter-Wutventil. Geh mal in dich und guck, warum du überhaupt so sauer bist, Alter.
Und dass es dann an der Mütze an Basti Red auslassen
ja.
musst.
Ja, so.
Nur weil du einen Mikropimmel hast, nervst du mich jetzt. Ja, ist halt, du denkst halt, ja. Aber wie ist es denn, wenn du also hast du sowas schon mal erlebt bei Leipzig-Fans, Leverkusen-Fans, Wolfsburg-Fans, wenn du bei Auswärtsfahrten mit dabei bist, dass da Feedback kommt, kommen da Leute auf dich zu, kriegst du da mal irgendwie live eine Reaktion oder wie ist es dann da bei den Stadionbesuchen auswärts?
Nee, noch gar nicht bis jetzt. Cool. In Wolfsburg hat irgendeiner mal aus der Menge gebrüllt, ah, da ist er, so bla bla. Da habe ich zurückgeguckt, dann habe ich noch nicht mehr gesehen. Nee, gar nicht. Aber ich halte mich jetzt auch in diesen Städten nicht wirklich lange auf, dass ich da in irgendeiner Art und Weise mich unter Wolfsburg-Fans mischen würde, sondern du kommst ja bei Auswärtsspielen am Gästeparkplatz an, dann gehst du in den Gästeblock rein, guckst die Spiele und fährst wieder heim. So, also das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wolfsburg und so, das sind keine Auswärtsfahrten, wo man denkt, geil, da mache ich ein ganzes Wochenende draus. So, warum sollte ich?
Also gab es noch kein Thema Security. Ich hatte es einmal vor, glaube ich, 15 Jahren, liebe Grüße, Moses Pelham in der Zeilgalerie gesehen mit 6 Bodyguards und dachte, ach, guck mal hier, der Herr Pelham hatte 6 Bodyguards um sich herum. Ich dachte kurz, ist es die Queen? Nee, ist der Pelham. Aber das ist jetzt kein Thema, dass du sagst, du brauchst jetzt irgendwie Security oder dein bester Freund ist irgendwie Türsteher, Bodybuilder und MMA-Fighter oder so.
Nee. Also ich habe schon Freunde, wo ich weiß, wenn was ist, ist alles gut.
Ich rufe meinen Cousin, Alter.
Ja, aber nee. Also es ist so, es ist nicht. Das ist meistens im Internet.
Lass uns bitte kurz mal, Thema Nationalmannschaft. Bist du oder könnte es irgendeine Form geben Richtung deutscher Fußballnationalmannschaft, wo du sagen würdest, okay, da könnt ihr mich in irgendeiner Form nochmal emotional packen?
Weiß ich nicht genau, muss ich sagen. So bei der EM habe ich schon gemerkt, dass die Darstellung der Nationalmannschaft mir wieder besser gefallen hat, weil die auch gewisse Aktionen hatten, wo man genau wusste, welche Leute sich davon angestoßen fühlen und vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt die Nationalmannschaft unterstützen. Das war dann schon wieder ein bisschen cool. Ich fand die Darstellung auch cool von der Mannschaft. Ich fand, dass Nagelsmann eine Entwicklung gemacht hat, wo ich sage, okay, ich kann mir sogar eine Pressekonferenz mit ihm angucken, ohne dass er mich nervt. Spieler sind geil. So, da sind geile Kicker drin. Du hast Wirtz, Musiala, Havertz, absolute Brettoffensivreihe. Dann war Kroos und Gündogan waren noch da und es ist eine gute Mannschaft, aber es war nicht so, dass ich unglaublich traurig war, als sie ausgeschieden sind. Sondern ich habe das verfolgt. Ich habe das auch nicht wie früher vielleicht mit so einer Ablehnung verfolgt, sondern fand das schon cool. Fand auch die EM in Deutschland cool. Aber eine absolute Emotionalität ist da nicht entstanden. Und wie die wieder entstehen könnte, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Kann das nicht beantworten. Für mich ist es schon ein Schritt gewesen, dass ich überhaupt wieder einigermaßen Interesse an der Nationalmannschaft hatte und wieder eine Startaufstellung machen konnte und so.
Aber kannst du denn sagen, wann das passiert ist? Also wann du, oder hattest du so ein, mal so einen emotionalen Bezug zur Nationalmannschaft oder war das nie und du warst immer nur Verein oder war das mal da und ist dann irgendwann durch besondere Momente oder durch die Darstellung abhanden gekommen?
Ich war schon Nationalmannschaftsfan, so 2006 habe ich schon gefeiert, seit 96 habe ich mich auch gefreut, so als Deutschland Europameister geworden ist, WM 90 habe ich auch noch so kleine Erinnerungen dran. Ich war auch traurig, als die dann das EM-Finale 92 verloren haben und 94 ausgeschieden sind, bla bla. Ich glaube, das kam im Zuge von dieser ganzen Löw-Bierhoff-Geschichte, wo es dann in Richtung Nivea ging und wo die Nationalmannschaft halt wirklich irgendwann so ein Image entwickelt hat mit die Mannschaft und einige Dinge auch im DFB passiert sind, wo du halt gemerkt hast, ey, das ist nicht mehr das, was mich irgendwie interessiert. Und ich glaube, so der letzte Tropfen ist dann dieser Fanclub-Nationalmannschaft gewesen. Also ich glaube, dass Deutschland tatsächlich ein sehr großes Problem mit einer Fankultur bei der Nationalmannschaft hat, immer noch. Und dass dieser Fanclub-Nationalmannschaft das gezeigt hat, weil das waren so Geschichten, da wollte ich einfach nichts mit zu tun haben. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern ganz, ganz viele Stadion-Fußballfans, Vereinsfans, weil das hast du ja dann auch daran gemerkt, dass die auch in immer kleineren Stadien irgendwann gespielt haben. So, die sind dann nach Mainz gegangen, nach Wolfsburg und da, weil keiner mehr so die Nationalmannschaft irgendwie sehen wollte. Ja, das war irgendwie so ein schleichender Prozess, dass mich dann irgendwann wirklich genervt hat und ich das komisch fand, wie die sich dargestellt haben.
Ich merke das immer so, selbst bei so, also der Füllkrug hat jetzt gesagt, die Nations League ist wichtiger, als die Zuschauer manchmal denken oder die verstehen sich so, aber ich kriege immer so schnell Gänsehaut, wenn da so schnell ich bin so ein, boah, ich krieg wirklich Auswanderungsgefühle, wenn die Laola-Welle durchs Stadion geht, dann habe ich immer so, oh, bitte nicht Laola. So, erste Halbzeit 2-0, Laola-Welle fängt an, aber ich so, bitte nicht. Ich finde eine Laola-Welle hat nichts zum Fußball. Es ist toll für Stimmung und für die Kids und so, aber Laola-Welle, warum? Warum eine Laola-Welle? Das ist nicht.
Ja, es ist so. Ich war auch,
Boah,
ich war
Gänsehaut.
bei zwei Deutschlandspielen, war ich auch im Stadion. Das ist halt, das ist nicht schlimm, aber es ist halt auch nicht meins. So, also es
Hast
ist
du die
okay.
Laola-Welle mitgemacht? Basti Red bei der
Ich
Laola-Welle.
glaube tatsächlich, ich glaube, dass wir die mitgemacht haben, tatsächlich.
Nein!
Und so ein bisschen zu, so ein bisschen auf ironische Art und Weise und Teil des Events zu werden. Aber es war auch interessant, es mal zu sehen, so diese Länderspiele hier. Da war ja, glaube ich, ein Vorbereitungsspiel in Frankfurt und dann gab es hier auch noch ein Deutschlandspiel gegen die Schweiz. Da war ich auch dort. Aber wie gesagt, das habe ich eher beobachtet, als dass ich Teil dieser Fanmasse gewesen wäre und habe das nicht ablehnend mitgenommen, aber auch nicht emotionalisiert. Also ich fand es okay, es war mal ein Erlebnis, aber es ist halt trotzdem am Ende eine ganz andere Welt als ein Vereinsfußball, muss man schon sagen. Vielleicht ist es auch okay so, weil du hast es angesprochen, meine Güte, da sind echt viele Kids rumgelaufen mit dem neuen Trikot. Die haben ihre Helden, wie jetzt Musiala. Also da ist wirklich jetzt schon vielleicht eine kleine Generation, die das feiert. Und es gab ja zumindest vereinzelt auch Szenen auf Fanmeilen, wo du das Gefühl hattest, okay, es ist nicht ganz so stumpf. Und so ein bisschen wurde da was probiert. Das wird halt dauern, aber meine Güte. Es ist zumindest angenehmer gewesen als in den letzten Jahren.
Ich glaube, auf den Fanmeilen war oftmals auch bessere Stimmung als im Stadion. Weil da auch, keine Ahnung, die Leute viel, viel lockerer sind. Ich habe irgendwie so das Gefühl bei der Nationalmannschaft, die Leute im Stadion, die sind alle so angespannt, so, keine Ahnung, Stockemarsch.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass auch keiner weiß, wie er sich zu verhalten hat.
Ja,
Keiner
genau.
weiß, was er da zu tun hat. So, also du hast
Ja, genau.
Keine Ahnung, so, da ist nix. So, da gibt's dann so diese ganz normalen Generic-Gesänge ab und zu, Deutschland, Deutschland und bla bla bla. Aber du hast so das Gefühl, nicht nur ich, sondern jeder beobachtet das erstmal so ein bisschen und reagiert dann bei Toren und bei irgendwelchen großen Chancen. Aber es gibt, was Deutschland-Fantum betrifft, keine Selbstverständlichkeit. Und das merkst du den Leuten auch an. So, du merkst den Leuten an, dass sie da hinkommen und ja, jeder kommt irgendwie aus einer anderen Position und da gibt es noch nichts Gemeinsames, wo du das Gefühl hast, okay, so und so gehe ich ab, wenn Deutschland spielt und das ist klar und das verselbstständigt sich und wenn einer das Lied schon anstimmt, singen wir das alle und da ist irgendeine Atmosphäre, die mir Gänsehaut bereitet. Aber da sind sie auch selber dran schuld, weil die halt wirklich über Jahre hinweg nur Karten an Mitglieder gegeben haben vom Fanclub Nationalmannschaft, die diese unfassbaren Choreos gemacht haben, wo du dir denkst, Digga, das ist wirklich lächerlich. Und jeder, der auch nur im Ansatz damit emotionalisiert werden könnte, lehnt es ab. Und ich glaube, das wissen die auch so. Die haben das jetzt ja auch aufgeweicht und kannst jetzt wieder eigene Fanclubs gründen, an denen du Karten bestellen kannst, bla bla. Aber ich glaube, das ist ein Projekt, das wird noch ein paar Jahre dauern. Weil, ja, wie ich gesagt habe, du kommst ans Stadion, so, alle freuen sich zwar, aber es ist kein gemeinsames Gefühl.
Ich glaube, es war ein bisschen, also jetzt ist es einfach genauso ein bisschen dieses Völler-Ding und ein bisschen weniger dieser BWL-Bierhof, wo du sagst, oh, mach da jetzt nicht so ein Uni-Ding draus. Weißt du, sei real und sei authentisch, aber jetzt hör mal auf mit deinen irgendwie Marketingmaßnahmen und deinen To-Dos und was weiß ich was alles. Gäbe es bei der Eintracht was, auch nochmal Glaskugel, wo du sagen würdest, okay, wenn das passieren würde, also zum Beispiel Investor und zum Beispiel Eintracht würde eventuell auch in irgendeiner Form so ein Plastikclub werden, dass du sagen würdest, okay, das wäre für mich ein Grund, da auszusteigen, oder bist du so emotional mit der Mannschaft gebunden, dass du sagst, okay, da würde ich auf die Barrikaden gehen, wenn das passieren würde, aber es gibt jetzt für mich keinen Grund, mich von der Eintracht zu trennen.
Ja, ich habe so diese naive Hoffnung, dass die Dinge, die dazu führen könnten, gar nicht passieren, weil nicht nur ich, sondern hoffentlich alle da keinen Bock drauf hätten und du dann so viel Widerstand bekommen würdest, dass das nicht durchsetzbar ist. Aber auch hier, es kann ja auch schleichend passieren. Haben wir ja gemerkt bei der Nationalmannschaft. Da ist ja auch nicht dieses eine Ereignis gewesen, sondern es waren viele kleine über eine lange Zeit. Deswegen kann ich dir nicht sagen, vielleicht ist auch nicht die Eintracht dann schuld daran, sondern der Gesamtfußball. Wer weiß schon, wohin der sich entwickelt. Ich muss sagen, so die Bundesliga verliert mich halt auch immer mehr. Ich war riesen Bundesliga-Fan auch immer. Und das ist auch ein bisschen weggegangen. Früher wäre es kein Thema gewesen, gucke ich Sportschau, gucke ich Konferenz. habe ich alle Zusammenfassungen von den Spielen gesehen, kenne ich die Torschützenliste auswendig, kenne ich von den Spielern die geilsten Spiele, bla bla. Das ist auch schon ein bisschen aufgeweicht mittlerweile. Aber ob das bei Eintracht passiert, weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen. Dazu hängt halt auch neben dem Platz zu viel dran. Du gehst immer hin, du triffst alle Leute. Und ich habe trotzdem noch die Hoffnung, dass, ist ja auch bei der Eintracht so tatsächlich, dass sehr wertgeschätzt wird, wie wichtig die Identität und die Fans von der Eintracht sind.
Darf ich mal fragen, hast du alle Anbieter? Weil das ist für mich so ein, das ist für mich persönlich mit meinem kleinen Portemonnaie, mit meinem beruflichen Ehrenamt, kann ich mal sagen. Hast du alle Anbieter? Also The Zone, Sky, Sky Blue, was ist da, Amazon Prime? Hast du alles als Journalist oder sagst du bei irgendwas, okay, verzichte ich drauf, scheiß der Hund drauf, ich gucke nur die Zusammenfassung?
Nee, ich habe selber nur Sky. Also da habe ich noch so einen alten Vertrag, wo ich irgendwie 20 Euro im Monat zahle, dann kann ich Bundesliga und Champions League gucken. Das mit der Zone, da benutze ich ab und zu Accounts von Freunden. Und ja, das war's, glaube ich, auch schon. Und ich würde es aber auch nicht machen. Also ich würde niemals dafür den regulären Preis zahlen, damit ich weiß, bei der Zone Freitags- und Sonntagsspiele gucken kann, wenn dann Heidenheim gegen Augsburg spielt.
Willkommen in meiner Welt. Willkommen.
Ja, für 44 Euro. Nein, am Ende ist es aber so. Am Ende verstehe ich das auch gar nicht. Dass das niemanden bockt. Die Leute sollen 45 Euro zahlen und du bietest den St. Pauli gegen Heidenheim an. Jetzt mal mehr. So, also klar, sportlicher Wettbewerb, dies, das, aber die Bundesliga hat auch schon den Teil dazu beigetragen, dass viele unattraktive Vereine da drin sind. Am Ende ist für mich wahrscheinlich die Frage auch gar nicht so groß, weil ich eh meistens im Stadion bin. So, also für mich stellt sich dann die Frage nicht, brauche ich jetzt unbedingt der Sohn, wenn die Eintracht freitagsabends oder sonntags spielt, weil ich bin zu 75% eh im Stadion. Zu Hause 100%, auswärts 50, gibt 75, also es ist so, naja.
Bei The Zone habe ich echt gekämpft. Bei The Zone, da wurde dann irgendwie, ich habe 14 Tage lang diesen scheiß Button da, diesen Banner da weggeklickt und irgendwann hieß es, okay, 34 Euro für irgendwie den Jahresbeitrag, wo du sagst, boah, die haben mit 10 Euro angefangen, diese The Zone-Schweine. Und jetzt zahle ich, ach ja, und genau, dann ist es dann hast du Freitagsabend St. Pauli gegen Heidenheim. Gut, ja, aber darf ich mal fragen, Basti, werden die Auslandsflüge, zahlst du die selbst oder werden die vom HR bezahlt? Oder wie ist das vom finanziellen, aber das geht ja auch ein bisschen ins Portemonnaie.
Das zahle ich alles selber tatsächlich. Also bin ich jetzt nicht so beim HR angestellt, dass die mir Dienstreisen bezahlen, sondern das zahle ich alles selber. Weil ich es auch eh gemacht hätte, tatsächlich. Also diese Europapokalreisen, die hätte ich sowieso mitgemacht und ich kann das dann halt jetzt gut kombinieren mit diesen Dingen, die wir da tun. Aber ne, denken immer viele, dass wir immer alle Karten von Eintracht kriegen und alles bezahlen.
So schön Wippe und so, weißt du, was du sagst, nee. Ja, mach ruhig Überstunden und geh mal ins Elfmeterschießen und so.
Das ist meine eigene Dauerkarte seit 28 Jahren, das sind meine eigenen Euros, die in die Flüge gehen und so weiter und so weiter.
Mega. Basti, und noch eine Frage habe ich an dich, bevor wir natürlich alle gleich uns in der Kneipe treffen für die Nationalmannschaft. Nee. Wann darf ich dich anfragen für einen gemeinsamen Wrestling-Podcast? Yeah, baby! Großer Wrestling-Fan, Basti Red.
Ich bin Wrestling-Fan tatsächlich, aber auch nicht mehr so krass, wie es mal war. Da ist es auch so ein bisschen weggeschlichen tatsächlich. Also als Jugendlicher war ich Riesen-Fan.
Rick the Model Martell, ich hab's vorhin gesehen.
Ja, Rick Martell und Ric Flair, Hulk Hogan, Undertaker, Bret Hart, bla bla bla. Ich bin aber auch noch weitergegangen, Triple H, Steve Austin, The Rock und bla. Ich war jetzt mit Marvin bei WrestleMania im April, wo The Rock wiedergekommen ist tatsächlich.
Brutal.
Sehr schöner
Moment. Die beste, Carsten Schäfer hat gesagt, die beste WrestleMania aller Zeiten.
Ja, jede WrestleMania.
War die in Frankfurt auch? In Frankfurt waren sie ja auch.
Nee, da war ich nicht mehr. Ich gucke das auch nicht mehr so regelmäßig. Ich verfolge das ab und zu über Social Media und frag ab und zu Marvin mal, was so abgeht. Aber so die Zeit und Kapazitäten und auch den Bock habe ich nicht mehr. Das ist auch ein bisschen kommerzieller und langweiliger geworden. Also früher war es halt auch so ein bisschen edgy und da sind krasse Sachen passiert.
Attitude Era und so, das war nochmal.
Genau, die Attitude Era. Und mittlerweile merkst du halt, dass das für ein breiteres Publikum ist, was nicht schlimm ist. Kinder sollen es auch schauen. Aber es ist nicht so, dass ich es wie früher gar nicht mehr erwarten kann, die nächste Raw-Ausgabe zu sehen, weil ich unbedingt wissen will, wer...
Bret Hitman Hardware in Calgary, ja, Alter! Das heißt ja
irgendwas, genau, also so, das ist so ein bisschen, es ist viel Nostalgie dabei, sag ich mal so.
So ist es. Basti, ich sag, Björn, hast du noch eine Frage? Ich guck gerade mal über meine Fragenkatalog.
Nee, ich habe keine Fragen mehr. Basti, soll dir noch schöne Grüße sagen vom Steve. Ja, der hat gesagt.
Welcher ist ich? Ich höre dich jetzt nicht. Soll ich mich sagen?
Ich höre jetzt den Basti doppelt und den Björn gar nicht, aber das reicht mir auch.
Gar nichts mehr.
Ah, jetzt ist er wieder da.
Bin ich wieder da?
Ja, du bist wieder da. Yes.
Okay. Basti, schöne Gruß vom Steve. Das ist ein Kollege von dir, Kollege von mir, hat gesagt, ich soll dich auf jeden Fall grüßen.
Ich kenne zwei Steves, welcher von beiden?
Steve Schmidt.
Ah, okay. Liebe Grüße zurück. Lange nicht mehr gesehen, er soll dich melden, Alter.
Sag ihm. Sag ich ihn, mach ich.
Ja, ich würde gerade auch noch ein kurzes Setfoto machen, einfach für den, dass wir den Rahmen, dass man uns glaubt, dass wir mit Basti Rap geskypt haben. Basti, ich sag vielen, warte mal ganz kurz, natürlich, ach, das war jetzt aber sehr unauffällig hier, hallo YouTube, oh, dieses Handy fuckt mich so, weil vielleicht ohne diese Bodycreme im Hintergrund, dann sieht es ein bisschen arg homoerotisch aus, wenn ich im Schlafzimmer bin, aufnehme und da ist Bodycreme. So, meine Damen und Herren, bitte liken, teilen, abonnieren. Basti, sag mir doch bitte einmal noch, wo kann ich dich, in welchem Podcast kann ich dich überall hören und unterstützen? Also verurteilt gibt's?
Es gibt Verurteilt, es gibt 93, es gibt das Wettbrötchen und es gibt Fußball 2000 und den Eintracht Frankfurt Podcast, das Original.
Meine Damen und Herren, ich sage vielen Dank und Applaus, vielen, vielen, vielen Dank. Basti Red, Dankeschön, war mir eine große Ehre und Freude.
Danke, thanks for having me.
Basti, vielen Dank. Björn, vielen Dank. Schönen Feierabend, schönen Dankeschön. Abend. Auf bald.
Schönen Abend. Ciao.
Ciao, ciao.